Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilkas Welt. Heute wird es sportlich, heute geht es aber auch um das Thema systemisches Coaching. Ich freue mich sehr, dass ich Daniela Diesmeier zu Gast habe. Sie ist systemischer Coach, sowohl im Businessbereich als auch im Sportbereich. Apropos Sport, sie ist selber auch sehr erfolgreich und hat sich sogar schon für den Ironman Hawaii qualifiziert und ist dort auch angetreten. Herzlich willkommen, Daniela.
Hallo, vielen Dank, Ilka, dass ich heute bei dir Gast sein darf.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, denn du bist auch immer aktiv, entweder sportlich selbst aktiv oder eben als systemischer Coach. Was ist überhaupt ein systemischer Coach?
Puh, das ist schon gleich der Einstieg mit Komplexität. Systemischer Coach kommt eigentlich von der Systemtheorie, von dem Ansatz, dass wir uns immer in Systemen bewegen als Menschen. Und dadurch bestimmte Muster auch entstehen. Und letztendlich, die Systemtheorie sagt auch, wir tun bewusst oder unterlassen unbewusst Dinge, um in so eine Homöostase, in ein Gleichgewicht reinzukommen. Und die Aufgabe des systemischen Coaches ist zum einen zu gucken, welche Muster wendest du denn bewusst oder unbewusst an, um in einem gewissen Gleichgewicht zu sein. Und manchmal tut dir aber das aktuelle Gleichgewicht nicht mehr gut, weil es in Wirklichkeit gar nicht mehr so eine gute Balance ist. Und dann geht es eben wieder darum zu finden, innerhalb des Systems oder auch neuen Systemen, wie kann ich mich da neu aufstellen? Und der zweite Punkt beim systemischen Ansatz, das ist aber etwas, was durchaus auch diskutiert wird. Ursprünglich hat man so die Idee gehabt, in Abgrenzung zur Psychotherapie, das systemische Coaching will stark lösungsorientiert sein. Also nicht so sehr zurückblicken auf das Problem und die Vergangenheit, wie man es in der Therapie sehr stark gemacht hat, sondern gucken, wie kann ich denn jetzt unterstützen, dass du den neuen Schritt für dich gehen kannst. Dann hat man aber in den letzten Jahren gemerkt, okay, das ist aber auch nicht immer sinnvoll, immer nur sofort eine Lösung zu suchen. Und deswegen, ja, das ist in vielen Köpfen noch, systemisch ist gleich lösungsorientiert, aber da weiß man eben, es braucht so einen Mittelweg. Manchmal muss man auch erst verstehen, warum das Hirn überhaupt etwas tut, um dann den nächsten Schritt gehen zu können. Und deswegen, ja, das sind so die zwei Ansätze, mal grob erklärt der Systemtheorie, ganz, ganz grob und vereinfacht.
Du arbeitest im Business-Kontext, aber eben auch mit Sportlerinnen und Sportlern zusammen. Grundsätzlich kann man das systemische Coaching auf alle Lebenslagen übertragen und überall was finden, oder? Also angenommen, eine Beziehung ist kaputt. Kann mir dann ein systemischer Coach auch helfen?
Ja, also deswegen bin ich auch immer etwas amüsiert, wenn sich Menschen dann so bestimmte Titel geben oder mich dann auch fragen, ja, was machst du denn? Und wenn ich sage, ja, ich bin systemischer Coach, im Prinzip kann ich mit allen Systemumfeldern arbeiten. Ich habe zusätzlich noch viele Weiterbildungen zu Trauma, zu Konflikt, also ganz viele Themen. Und natürlich bin ich Wirtschaftswissenschaftlerin, aber letztendlich ein systemischer Coach kann, wenn er das viel macht, in allen Bereichen tätig sein. Aber das ist halt wieder so im Prinzip ein Algorithmus-Thema. Wenn ich mir einen bestimmten Titel gebe, kann der Algorithmus das leichter zuordnen.
Ich finde das total spannend. Wir bleiben mal bei meinem Beispiel. Ja? Jemand hat eine Beziehung kaputt. Das kann ja auch eine berufliche Beziehung sein. Ich habe ein Problem mit meinem Chef. Nehmen wir mal dieses Beispiel, dann sind wir auch im Business-Kontext. Ich habe ein Problem mit meinem Chef. Wie lange braucht man so ganz grob, um dann dieses Konstrukt als Coach zu verstehen, zu analysieren? Und welche Schritte passieren dann, damit man am Ende des Tages dann sagt, so, jetzt habe ich diesen Konflikt gelöst?
Ja, das finde ich eine klasse Frage, weil ich denke, das interessiert viele. Das kommt drauf an, ist dieser Konflikt, den du mit deinem Vorgesetzten erlebst, zum ersten Mal da oder merken wir während der Arbeit oder du sagst es mir vielleicht sogar schon im Erstgespräch, dass du solche Konflikte in der Art immer wieder hast. So, und dann sind wir in einem Muster. Und wenn ein Muster schon lange erlebt und auch wieder reproduziert wird von dir selbst, dann dauert es ein bisschen länger, weil der Kopf ja auch sich das da oben schon richtig antrainiert hat. Mhm. Und dann braucht es das, dass wir dem das ein bisschen abtrainieren und neue Muster trainieren, die dir vielleicht aktuell ja mehr gut tun. Wenn es aber ein Muster ist, was es so noch nie gab und zum allerersten Mal auftritt, weil es vielleicht auch stark induziert wird durch das Muster in deinem Vorgesetzten und weniger durch dich, dann könnten wir das schneller lösen. Das heißt, es ist immer eine Frage, wie lange ist dieses Muster eigentlich schon Teil meines Lebens? Und desto länger braucht es in der Regel auch, da neue Muster aufzubauen. Da brauchen wir ein bisschen Geduld mit unserem Kopf auch.
Das ist ja bei vielen Dingen so. Beispielsweise beim Tanz oder beim Sport ist es auch so, wenn du etwas immer falsch ausgeführt hast. Beim Tanz ist es so ein Klassiker, ist es schwieriger, das wegzukriegen, als jemanden zu haben, der noch nie getanzt hat und dann tanzen lernt und es vernünftig lernt. Der ist dann manchmal schneller am Ziel bei der sauberen Ausführung, weil er es ja noch nie falsch gemacht hat, als die Person, die es immer falsch gemacht hat und so in diesen Mustern eingefahren ist. Und ich finde es auch spannend beim Rhetorik-Coaching, da stelle ich wiederum immer wieder fest, dass die Ursache von Dingen, die wir immer wieder, ich sag mal, falsch machen oder die gebrochen werden müssen, die liegt immer die Ursache in der Kindheit und in den ersten 18 Jahren. Das heißt, wenn jemand so ein Mindset hat, ich kann das nicht oder was weiß ich, das ist nicht während der Arbeitszeit entstanden, weil man von dem Vorgesetzten einen draufbekommen hat. Nein, das ist immer ganz tief verankert, ganz oft so die ersten 10 Jahre aus der Kindheit. Ich weiß nicht, ob das bei deiner Arbeit auch so ist, dass man ganz oft zurückschaut ins Elternhaus und in die Kindheit.
Ich will gerne zweiteilig antworten. Die erste Antwort, ganz toller Vergleich mit Sport und Tanzen zum Beispiel, ja, oder auch Schwimmen. Jemand, der lange sich was falsch antrainiert hat, es ist viel schwerer als jemand, der direkt neu anfängt und eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, wie es geht. Zu dem zweiten Thema, ja, in Einschränkung bin ich bei dir. Man muss aber aufpassen, weil die meisten von uns kennen das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Und es hat dann in der Volkspsychologie, sage ich mal, dazu geführt, dass die Menschen genau davon ausgehen, was du jetzt gesagt hast, weil sie damit auch relaten können. Also das geht in Resonanz mit vielen Menschen. Ganz so einfach ist es nicht. Deswegen gibt es aktuell in der Psychologie und renommierten Coaching-Szene Gegendiskussionen, die sagen, bitte passt auf, nicht alle Probleme haben mit eurer Kindheit zu tun. Und es gibt durchaus Themen, die mir gerade einfallen, die erst viel später aufgetreten und entstanden sind. Das heißt, es kann gut sein, und das will ich gar nicht niederreden, dass das gerade in dem Rhetorik-Thema viel mit Kindheit zu tun hat, weil da ja die Sprache entsteht. Deswegen kann ich bei dem Beispiel sehr gut mitgehen. Bei anderen Beispielen wäre ich jetzt vorsichtig.
Finde ich ganz richtig. Also wie du das schon sagst, man muss da ein bisschen sensibel vorgehen. Bei ganz vielen Dingen, weil alles immer über einen Kamm geschert wird. Ja, man sagt auch immer ganz schnell, jeder, der ein bisschen hibbelig ist, der hat ADHS, und so ist es eben nicht. Also nicht, das ist auch so eine Volkskrankheit, wo ich dann immer nur mit dem Kopf schüttel und sage, nicht jedes Kind hat ADHS, nur weil es mal seine Phase hat und ein bisschen lebendiger ist. Genau das geht auch für Erwachsene, die sich schnell mal selbst so eine Diagnose geben, und das finde ich sehr schwierig in der heutigen Zeit, weil Burnout, ADHS sind alles so Krankheiten, wo man mal so aus dem Affekt heraus sagt, man hat das, und ich glaube, es ist eben viel tiefgründiger und schwieriger rauszufinden, ob man es wirklich hat, als so eine Selbstdiagnose.
Bin ich ganz bei dir. Also das spricht mir sehr aus dem Herzen. Ich habe gerade eine Studie gelesen. Ich habe sie jetzt nicht ganz parat, deswegen bitte verzeih, wenn ich sie nicht richtig zitiere. Aber die Quintessenz, die mir daran so gefallen hat, war, die haben, ich glaube, einen Monat lang oder 3 Wochen Probanden testen lassen, das Smartphone wegzulassen. Und sehr bewusstes zu nutzen oder gar nicht zu nutzen oder nur zum Telefonieren. Und dann gab es eine Vergleichsgruppe, die es halt weiterhin genutzt hat. Und selbst diejenigen, die sich nicht ganz konsequent dran halten konnten, hatten danach eine deutlich höhere Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne als diejenigen, die weiter ganz normal das Smartphone und Social Media genutzt haben. Das heißt, selbst die Menschen, die sich selbst als ADHS eingestuft hatten, waren dann plötzlich viel besser. Das heißt, es gibt ja immer sehr viele Gründe und gerade Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne ist letztendlich Training. Und Social Media trainiert uns ein bisschen ab oder auch diese ganze Handynutzung, die wir betreiben. Und deswegen bin ich ganz bei dir, wir müssen so vorsichtig sein mit Selbstdiagnosen. Heute Morgen habe ich schon gelesen von einer Dame, die sich selbst bezeichnet hat, als dass sie manchmal so manische Phasen hätte und meinte damit nur, dass sie manchmal sehr aktiv ist. Und sorry, aber das, da müssen wir echt aufpassen. Klar, jeder, der Homeland geguckt hat, ich bin auch begeisterter Fan dieser Netflix-Serie, weiß jetzt, was Manie ist. Aber das heißt nicht, dass nur, wenn ich mal gerade sehr leistungsstark bin, dass ich schon manisch bin. Also da müssen wir echt aufpassen, uns da selber immer so Zuschreibungen zu machen. Und Gunther Schmidt, das, bei dem durfte ich mal eine Weiterbildung machen, das ist ein ganz renommierter systemischer Coach. Und der arbeitet auch als Therapeut. Und der hat sich abgewöhnt, seinen Klientinnen und Klienten die Diagnose zuzuschreiben. Das heißt, er muss für die Krankenkasse abrechnen. Das heißt, er braucht eine Diagnose. Und was macht er? Der legt den in den Diagnosekatalog hin und sagt, such dir eine aus. Und dann, und also in dem Rahmen, wo er es halt abrechnen kann. Ja. Und warum macht er das? Weil er will, dass die Menschen aufhören, so von Anfang an zu sagen, mein Therapeut hat gesagt, dass ich das und das habe. Und sich in dem Moment, wo ich mir die Geschichte immer wieder selbst erzähle, passiert genau das, ich bin in einem Muster. Und das will er rausnehmen. Das fand ich total faszinierend.
Ich finde das auch spannend, denn es wird dann zu deiner eigenen Wahrheit, ne? Also wenn du es immer wieder aussprichst und dann hörst, irgendwann glaubst du es halt so hundertprozentig. Also finde ich einen guten Ansatz, sollte man mal allgemein im Coaching oder allgemein auch als Mediziner irgendwie übernehmen. Finde ich großartig. Cool. Liebe Daniela, ich möchte jetzt den Hörerinnen und Hörern verraten, woher wir uns kennen. Ich habe dich vor circa 10 Jahren, 11 Jahren kennengelernt beim Frankfurt-Marathon und die erste Begegnung war eine Hypnose. Du hast eine Hypnose gegeben und alle Läuferinnen und Läufer einen Tag vor dem Marathon auf den großen Tag vorbereitet und wir sind ein bunt gemischter Haufen gewesen, wir Frontrunner, wir waren Hobbyathleten, wir waren Profiathleten, wir hatten ja auch Katharina Heinig. Er ist, glaube ich, jetzt Steinruck, oder? Steinruck heißt sie, glaube ich, jetzt.
Ja.
Als Profi auch mit am Start. Also eine ganz bunt gemischte Gruppe. Warum sage ich das? Jeder von uns hat eine eigene Vorstellung von einem Marathon. Was bedeutet ein Marathon für einen? Ja, ist es das Leben? Ist es Hobby? Und du hast uns alle gemeinsam abgeholt mit einer wunderschönen Hypnose. Vielleicht magst du mal verraten, was du da gemacht hast und welchen Zweck das Ganze hatte.
Ich erinnere mich noch gut daran und ich war heilfroh, dass ihr alle so mitgegangen seid. Ich hatte zwei Gruppen, jeweils ungefähr 30, 35 Leute. Wir waren damals eine riesige deutsche ASICS Frontrunner-Gruppe. Und ich weiß auch noch, die Profi-Triathletin Laura Zimmermann war damals auch dabei, auch noch ganz frisch. Und das war für mich schon auch eine Feuerprobe. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe euch gemeinsam, wir wussten, der nächste Tag wird sehr verregnet. Das war im Jahr 2017, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und wir wussten alle, es wird stürmisch, es wird regnerisch. Und das ist nicht das, was man sich vorstellt, wenn man an einen Marathon denkt. Man möchte eigentlich so 17 Grad und leichte Sonne haben. Ne? So. Und dann manches sogar noch kühler. Auf jeden Fall haben wir uns dann gemeinsam überlegt, ich hatte einen Flipchart zur Verfügung, was möchtet ihr denn für Gedanken haben, während ihr lauft. Und die habe ich mitgeschrieben und dann habe ich live für euch, ich habe euch erstmal eingeleitet, dass ihr so ein bisschen ruhiger werdet, der Atem sich beruhigt, langsamer wird, Ausatmen betont, sodass man in diese Entspannungsphase reinkommt. Und dann habe ich diese Bilder, die ihr euch selber gewünscht habt, aufgebaut. Das war zum Beispiel ein Schutzraum. Während ich laufe, habe ich eine Hülle um mich und da kommt kein Wind und kein Regen durch. Ich bin geschützt. Dann waren Gedanken von wegen, ich laufe leicht und jeder Kanaldeckel gibt mir Energie, wenn ich drüber laufe. Und solche Ideen waren drinnen. Und die habe ich dann eingesprochen und manche Ideen haben den Teilnehmer mehr gekriegt, andere weniger. Aber dadurch, dass ich eben möglichst viele Ideen von euch gesammelt habe, war mindestens eine Idee, die jeden Einzelnen angesprochen hat. Jetzt, wenn ich eine One-to-One-Hypnose schreibe, dann habe ich ja nur Ideen von der Person, die sie anspricht. Aber das Tolle war, das hat gereicht, das hat euch mitgenommen und als ihr dann am nächsten Tag an mir vorbeigelaufen habt, an dich erinnere ich mich noch ganz speziell, ihr wart so voller Energie, es hat mich auch richtig, ich war am Straßenrand und habe euch angefeuert und das hat mich so begeistert, euch da mit einem Grinsen im Gesicht zu sehen. Euch hat Sturm und Unwetter an dem Tag überhaupt nichts ausgemacht. Und das ist das, was die eigenen Gedanken vermögen können, ne? Weil ich im Prinzip eure Selbstgespräche positiv beeinflusst habe.
Du bist ja selbst auch erfolgreiche Sportlerin. Das ist nicht mehr Hobbybereich. Ich würde mal sagen, das ist ja Profi, wenn man auf Hawaii mit dabei war. Das ist ja der Wahnsinn. 2013 war das, glaube ich, oder? Wann warst du auf Hawaii? 2013. Warst du damals auch schon im Bereich Coaching tätig? Konntest du das für dich nutzen oder wann kam das Ganze so in dein Leben mit dem Coaching?
Das war genau die Zeit, in der ich meine erste Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und zwar habe ich begonnen mit einer Sport-Mental-Coaching-Ausbildung in der Zeit. 2012 begonnen, 2013 abgeschlossen und mittendrin quasi selbst dann mal eben nach Hawaii geflogen zur Weltmeisterschaft. Die Idee dahinter war, ich war Change-Managerin in einem Konzern. Also Change für Veränderung. Und ich habe sehr viel mit der externen Beratungsfirma Porsche Consulting zusammengearbeitet und habe in-house damals die CRM-Strategie komplett neu aufgestellt. Und zwar nicht als ITlerin, sondern aus strategischer Sicht auf die Kundenorientierung. Und habe sehr viel mit den Außenorganisationen zu tun gehabt und gemerkt, die hatten überhaupt keinen Bock auf uns. Na, weil das hatten schon drei Leute vor mir probiert. Mein Job war eigentlich ein Feuerstuhl. Das hieß, das klappt sowieso nicht, die machen nicht mit. Und da war ich mittendrin im Thema, wie funktioniert eigentlich Change oder Veränderung und Organisationsentwicklung. Und das habe ich auch studiert. Und das war dann so, dass ich gemerkt habe, ich finde das total spannend, weil ich immer wieder Parallelen zu meinem Sport erlebt habe. Und noch dazu kam, dass ich 2009 sehr schwer erkrankt bin. Und das war kurz, nachdem ich einen fünften Platz gesamt bei einem Langdistanzrennen gemacht hatte. Und ich kam da als erste Deutsche ins Ziel, hatte eine Menge Sponsoren. Und dann plötzlich, von jetzt auf gleich, war ich schwer krank. Und da wieder rauszukommen und gleichzeitig diesen Change in der Organisation zu erleben, hat mich sehr viel über mentale Themen nachdenken lassen. Und ich habe mich damals mit einem Sportpsychologen unterhalten und der meinte zu mir, du brauchst mich nicht, du bist mental stark. Und ich fand den Satz so absurd, weil ich mir dachte, ich fühle mich ganz oft gar nicht mental stark. Also das ist übrigens oft so, wenn ich vertraulich mit Profis spreche, dann sagen die, ja, nach außen wirklich so, aber im Innen fühle ich mich gar nicht so. So habe ich mich damals auch gefühlt. Und deswegen er meinte ja, du hast so viele mentale Techniken. Und ich so, was ist denn eine mentale Technik? Ich hatte keine Ahnung. Und das hat mich zu der ersten Ausbildung geführt. Ich wollte es einfach wissen, was mache ich denn da? Was mache ich vielleicht nicht? Warum ich dann manchmal auch denke, dass ich schwach bin. Und aus der Erfahrung heraus, nach einem Jahr Mentalcoach-Ausbildung, am Ende sagte meine Ausbilderin zu mir, wenn du dich nicht selbstständig machst, bist du schön blöd. Und das war der Grund, warum ich totaler Free Fall, ich habe wirklich meinen Job gekündigt. Ich hatte keinen einzigen Kontakt. Ich bin im Automotive-Konzern gewesen und habe mich selbstständig gemacht, ohne einen Kontakt. Das war total absurd. Bin raus und habe gesagt, ich probiere es. Im Business und im Sportbereich habe parallel dann business-systemische Ausbildung gemacht an der Universität in Augsburg. Und es war Harakiri. Totales Harakiri.
Und der Plan ging auf. Du bist erfolgreich am Markt. Und man muss ja sagen, du kamst ja wahrscheinlich auch aus einem gut bezahlten Job. Du hattest jetzt schon Anspruch, ne? Du kommst ja nicht aus so einem Trainee-Job und sagst, okay, ich komme auch mit 1.500 Euro im Monat klar oder 1.000 Euro, sondern du hattest da wahrscheinlich schon Anspruch. Das ist Wahnsinn und sehr mutig. Den Mutigen gehört
Wahnsinn.
Die Welt.
Und die Wahrheit ist, Ilka, und ich finde, das sagen die Leute viel zu wenig, ich musste am Anfang mit 1.500 auskommen. Und das ist genau, wie du sagst, wahnsinnig schwer, wenn du vorneweg sehr gut verdient hast und eigentlich immer nur das Denken hattest, ich bin noch viel mehr wert und plötzlich fängst du wieder ganz unten an. Das war schon dazu muss man mental auch bereit sein, zu sagen, ich versuche meinen Traum zu leben. Und was ich finde, beim Coaching wird das immer so erzählt, als ob das so ein super easy Job ist. Die Wahrheit ist, es gibt viel zu viele Coaches am Markt.
Und auch schlechte, darf man sagen.
Ja. Und das ist ein Haifischbecken, dass du erstmal gesehen wirst, zweitens, dass du sichtbar bleibst, dass du weiterempfohlen wirst. Das ist nicht ein Bereich, der wo die Menschen sehr gerne öffentlich erzählen. Ich war bei Daniela, jeder hat da so, also gerade Sportler halten sich da oft bedeckt, aber auch ManagerInnen. Also ich hatte Leute, die waren wirklich super happy und ich habe sie gefragt, könntet ihr mich weiterempfehlen? Ihr seid zufrieden. Dann kamen Antworten wie, eigentlich will ich nicht, dass andere so gut werden wie ich, seit ich bei dir war. Mm. Und dann denkst du, okay, ich habe ein Problem. Ja. Das hat sich verändert, aber das sind so Sachen, das ist uns nicht bewusst. Ein Handwerker empfehle ich weiter, ein Physiotherapeut, ein Coach, das ist so ein bisschen, das ist meine geheime Sache. Und da wird viel zu wenig drüber geredet, dass es ein wirklich tougher Job ist. Und ich glaube auch, wir brauchen sehr viel Investitionen in uns selbst, um dieses Niveau zu halten. Sehr viel Arbeit mit uns selbst. Und deswegen wird nach außen so getan, als ob das ein totaler, leichter Job ist, um Geld zu verdienen. Wenn du es ernst meinst, in meinen Augen, dann ist es wirklich ein tougher Job. Mhm.
Du hast ja deine Coaching-Ausbildung dann so während des Ironman Hawaii, da kurz davor begonnen oder zumindest auch den Entschluss gefasst, ich will in diese Richtung gehen. Jetzt so rückblickend betrachtet, was hat all das Wissen mit dir gemacht in deinem Sport? Also ich sag jetzt mal in deinem Privatleben, womit du nicht deine Brötchen verdienen musst. Wie hat dich das beim Sport verändert? Bei mir ist es so, dass ich ja ganz oft mit dem Kopf arbeite. Das heißt, ich trainiere dann nicht, aber mein Kopf sagt, Ilka, du willst da durch diese Ziellinie. Und das funktioniert schon ganz gut. Das ist ja auch bei Joey Kelly auch so ein tolles Beispiel. Der ist auch nicht immer sportlich der Fitteste, aber der hat einen unglaublichen Willen und dieser Willen bringt ihn ins Ziel. So, und vielleicht würde auch so eine Ausbildung bei dir, oder nicht eine Ausbildung, sondern eine Analyse und ein Zusammenarbeiten nochmal so ein bisschen diesen Ehrgeiz verändern. Wie hat es dich verändert?
Ich glaube, die Kombi war, ich war verändert, bevor ich die ersten zwei Ausbildungen beendet hatte. Und die Veränderung hat angefangen im Realisieren, nachdem ich diese schwere Krankheit hatte, dass ich nicht einfach so weitermachen kann wie bisher. Weil ich einfach länger gebraucht habe, um wieder an den Start gehen zu können. Mein Körper hat einen anderen Plan als mein Kopf. Und das ist für uns Kopfwillensstarken das Schlimmste. Ja, also die meisten Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, das sind ja eher leistungsorientierte Menschen, auch Führungskräfte, C-Level, Leadership. Ich brauche denen nicht erklären, wie sie sich aufraffen, das können die. Sondern für uns, für diese Zielgruppe, ich schließe mich da ein, dich auch ein, für uns ist es unheimlich schwer loszulassen, mal den Kopf anzulehnen an diese Wand, die da entstanden ist. Und das war das Learning, was ich hatte, bevor ich in diese Ausbildungen rein bin, dass für diese Zielgruppe es sehr wenig gibt. Also man hat sehr viel gelesen, was du tun kannst, um noch stärker zu werden, aber weniger, wie kommst du wieder in eine Balance, die dir interessanterweise nicht Leistung nimmt, sondern wieder mehr gibt, weil du wieder auch Energie auftankst. Und das war mein größtes Learning und das hat mich eigentlich auch in diesen Sweetboard reingebracht, dass mir Menschen vertrauen, weil sie etwas hören, was sie im Prinzip zum richtigen Zeitpunkt zumindest, wenn sie offen dafür sind, bei ihnen ankommt, dass sie merken, ja stimmt, ich brauche keinen Motivationschakra, das habe ich. Ich muss nicht über Feuerkohlen laufen. Ich weiß sowieso, dass ich mich jeden Tag aufraffen kann, aber mir fällt das ganz schwer, das loszulassen. Und dann sind sie bei mir richtig.
Du hast auch ein Buch geschrieben. Das liegt auch bei mir zu Hause. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, denn aktuell gibt es ja auch diesen Trend von Longevity. Man muss jetzt diesen Trend nicht mitmachen. Man kann ihn aber auch mitmachen. Was ich jedenfalls festgestellt habe, so in meinem Umfeld die letzten 5 Jahre, das Thema Schlaf und Regeneration hat einen viel größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen. Vorher war es immer so, du arbeitest rund um die Uhr, tschakka, dann bist du Spitze. Und heute ist es eher so wie, du hast noch um 11 Uhr eine E-Mail beantwortet, musst du nicht schlafen, musst du dem Körper nicht Ruhe gönnen. Und alle paar Jahre verändert sich so der Blickwinkel auf sowas wie Schlaf, auf sowas wie Erholung, auf Wellness und was es alles so an Trenddinge gibt. Wie siehst du das Ganze? Wie wichtig ist tatsächlich für eine Leistung, egal ob im Sport oder auch im Business-Kontext, wie wichtig und welchen Stellenwert hat der Schlaf? Ist der wirklich so groß oder kann man auch durch Training mit weniger Schlaf, durch Biohacking beispielsweise klarkommen?
Genau, darauf gibt es wieder differenzierte Antworten. Die erste ist, für die meisten Menschen ist es sinnvoll, im Alter zwischen 18 und 64 circa 7 bis 8 Stunden pro Nacht zu schlafen. Die Älteren und auch die Jüngeren haben einen anderen Schlafrhythmus. Wer über 65 ist, schläft weniger. Wer unter 18 ist, schläft mehr. Das ist das Erste. Das sind Durchschnittswerte. Es gibt Menschen, die genetisch weniger schlafen müssen. Da gibt es tatsächlich eine genetische Komponente. Karl Lagerfeld weiß, man hat im Schnitt 5 Stunden geschlafen. Wenn man jetzt diese genetische Komponente nicht hat, dann ist es nicht unbedingt sinnvoll, das nachzumachen.
Also es gibt, wie finde ich das denn raus? Also da muss ich mal reingrätschen, weil ich habe das auch bei meinem ersten Ironman so gemacht, dass ich zu wenig geschlafen habe. Ein bisschen mehr als Karl Lagerfeld, aber zu wenig, weil ich einfach so viel schaffen wollte. Das war aber am Ende mein Kopf, das war nicht der Körper, der gesagt hat, oh, die reichen 5 Stunden. Also ich muss das ja erstmal selbst erkennen, weil selbst wenn ich jetzt 8 Stunden schlafe, denke ich manchmal, ach, 9 wären auch nicht schlecht.
Genau, also im Prinzip, ich kenne das auch mit dem Kopf, wenn ich ein Buch schreibe oder so, dass ich halt sehr früh aufstehe, damit ich das vorneweg noch schaffe. Aber dann merke ich mit der Zeit, dass mich das Energie kostet, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen nervlich überreizt bin. Und also so diese Details, die ich dann spüre oder auch erkältungsanfälliger werde, ein schwächeres Nervenkostüm habe, das sind so Zeichen, aha, mir reicht die Schlafenszeit nicht. Und da einfach wirklich wieder auf die eigenen Körpersignale hören. Und das ist jetzt schon der Übergang zu dem Thema Schlaf und Longevity. Was wir wissen ist, die Leute sprechen immer von der Schlafdauer. Und es gibt eine Studie von 2025, die, übrigens erzähle ich davon auch in meinem Abo-Podcast davon, diese Studie zeigt, es gibt eine Datenbank in UK, die läuft über Jahre und da werden Menschen über Jahre begleitet. Und die Menschen haben mal eine Woche lang Schlaf getrackt und man weiß, wer von diesen Menschen später im Leben Angststörungen bekommen hat. So, und was hat man festgestellt? Man dachte eben, ja, vielleicht findet man jetzt, dass 7 oder 8 Stunden Schlaf wichtig sind. Die sind relevant, die sind auch nicht wegzudiskutieren, da gibt es genügend Studien. Aber viel spannender war, dass man festgestellt hat, die Menschen, die frei von Angststörungen geblieben sind, haben eine Sache anders gemacht als die anderen. Die sind immer zu einer Die sind häufig, also als Muster auffallend, zu einer ähnlichen Zeit ins Bett gegangen, abends, und zu einer ähnlichen Zeit morgens wieder aufgestanden. Und das heißt jetzt nicht, alle Fritz und Ernst und Hildegard sind abends um 21 Uhr ins Bett, sondern Fritz ist immer um 21 Uhr und Hildegard halt immer um 22.30 Uhr. Und das immer streichen, sondern überwiegend, weil das immer gibt's gar nicht in unserem Leben. Das heißt, überwiegend hat man festgestellt, hatten die für sich genommen einen Schlafrhythmus entwickelt. Einen natürlichen, wann gehe ich ins Bett und kann dann eigentlich gut einschlafen. Und morgens, wann tut es mir gut aufzustehen oder mein Wecker klingelt halt immer wegen der Arbeit morgens um so viel Uhr. Und die diese Rhythmus, einen Schlafrhythmus entwickelt hatten, die waren deutlich weniger anfällig für psychische Krankheiten, Erkrankungen wie Angst- oder Depressionserkrankungen. Das heißt, das ist eine Korrelation. Das ist keine Kausalität. Man kann aufgrund dieser einen Auswertung jetzt nicht sagen, aha, das wird so sein, wenn du das machst, dass du immer abends zu einer bestimmten Zeit ins Bett gehst und morgens meistens zu einer bestimmten Zeit aufstehst, dass du frei bleibst von sämtlichen psychischen Erkrankungen. Das können wir nicht sagen. Wir können nur sagen, es gab eine Auffälligkeit. Und die ist so relevant, dass man da jetzt mehr drauf achtet und Menschen rät, achte mal darauf, dass du für dich eine gesunde Schlafensrhythmuszeit findest. Und das Zweite ist, das finde ich sehr wichtig in Bezug auf Longevity, ne, weil gerade viele Führungskräfte, die bei mir sind, C-Level, die stehen total auf Longevity und die sprechen mit mir natürlich auch über das Thema Mindset und Longevity und tracken alles und sind total begeistert. Und dann passiert Folgendes, das nennt sich Orthosomnia. Hast du das schon mal gehört?
Somnia ist doch Schlaflosigkeit, oder?
Ganz genau. Somnia ist Schlaf und Ortho ist richtig. Mhm. Also richtiger Schlaf oder perfekter Schlaf. Orthosomnia, das ist eine Studie, die hat man gemacht mit Menschen, die ihren Schlaf getrackt haben im Sinne von Longevity. Und was hat man gemerkt? Je mehr die sich gemessen und getrackt haben, desto schlechter haben die geschlafen. Desto schlechter haben die sich erholt. Und das Problem ist also, in dem Moment, wo ich etwas perfekt oder unbedingt richtig machen will, was passiert mit dem Nervensystem?
Ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, dass der Anspruch wächst und man dann selber überfordert ist.
Genau, die Erwartungen steigen. Mein Nervensystem kommt in eine Anspannung rein und ich bin eben nicht mehr gelassen im Umgang mit Schlaf darf kommen, sondern Schlaf muss jetzt bitte kommen, weil ich brauche ja meine 7 oder 8 Stunden Schlaf. Das heißt, es hat den Schlaf extrem verschlechtert. Und deswegen weiß man jetzt, dass dieses Messen und Tracking, um gesund zu werden oder gesund zu schlafen, einen großen Nachteil hat. Also gesünder wäre tatsächlich für die meisten Menschen, Ausnahmen bestätigen die Regel, zu versuchen, auf einen natürlichen Rhythmus zu kommen, wie ich es gerade gesagt habe, der uns gut tut, aber das weniger zu tracken und sich verunsichern zu lassen, sondern da mehr auch zu akzeptieren, Schlaf verläuft zum Beispiel in Wellen. Es ist okay, mal eine Nacht weniger zu schlafen, weil ich mit Freunden gefeiert habe oder weil mein Hormonsystem gerade ein bisschen durcheinander ist, was bei Frauen in Wechseljahren häufiger passiert. Mhm. Oder auch bei Männern in Stress und Frauen in Stress, gerade Führungssystemen oder Sportlern. Viel wichtiger ist, dass ich über einen längeren Zeitraum hinweg auf eine gute Schlafhygiene achte und mich da weniger söldnerisch dran halte an dieses Immer, sondern sag, was tut mir denn gut? Also letztendlich eine Abkehr vom Messen und Tracken hin zu wieder Körpergefühl aufbauen.
Ja, das ist spannend, denn dieses Tracking fing ja auch vor vielen, vielen Jahren beim Sport extrem an. Eben auch, dass man alles überwacht. Also das heißt, ich starte meinen Lauf, muss sofort die Pulsuhr starten, ja, und genau die Pace muss überwacht werden und natürlich dann auch die Herzfrequenz. Und ich denke immer, jeder gesunde Mensch, und da rede ich jetzt nur von gesunden Menschen, ja, wo das Herz ganz normal schlägt, die sollten einfach mal ohne Watch oder Smartwatch laufen und wenn sie das Gefühl haben, ich kann schneller laufen, einfach mal schneller laufen und umgekehrt genauso, wenn man sich mal nicht so gut fühlt, einfach mal dann sein lassen und weniger Druck reingibt, denn ich habe das selber gemerkt, im Sommer geht bei mir der Puls so hoch und dann fühle ich mich aber manchmal mega fit und die Uhr sagt, halt, stopp, du bist kurz vor Umfall, so ungefähr, und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, das ist jetzt auch schon mittlerweile 10 Jahre her, ich verzichte auf die Uhr, ich gucke, was ich fühle, was mein Körper mir sagt, und ich glaube, wir müssen da wieder zurück, mehr zu diesem, was sagt mein Körper mir, sagt der braucht heute 12 Stunden Schlaf oder sagt der, hey, 6 reichen heute auch, ja, also es geht in deine Richtung, wie du schon gesagt hast, alles andere ist so ein bisschen manipulativ von außen, ne, durch den Tracker. Ich möchte noch über dein Buch sprechen. Wann hast du dein Buch rausgebracht? Worum geht's in deinem Buch?
Also es gibt bisher nur das alte Buch von alt. Das ist, glaube ich, nicht alt geworden. Ich glaube, es ist gut gealtert. Das habe ich im Dezember 2018 auf den Markt gebracht. Es gibt 2 Bücher, die aktuell sozusagen auf Google Drive liegen bei mir. Ein Sachbuch und ein Roman. Beide sind... Das Sachbuch ist noch nicht ganz fertig, weil ich es mit einer Co-Autorin schreibe. Und der Roman, der liegt gerade bei Literaturagenten. Das ist ein Thriller, ein Psychothriller, weil ich Lust hatte, mal Psychologie und Thriller zu verbinden. Und auch in Kombination mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und das wäre eigentlich mein nächstes Baby, was ich gerne an den Markt bringen will. Ja, also wenn jetzt hier ein Literaturagent zuhört, kommt zu mir. Ich suche euch gerade. Genau.
Ansonsten brutal mental, mentale Stärke ist mehr als nur Siegerdenken, war das erste
Ja, Buch, danke, oder? Ilka. Genau, das ist das Buch von 2018. Brutal mental, mentale Stärke ist mehr als nur Siegerdenken. Das richtet sich an AthletInnen und auch TrainerInnen. Die Sache ist die, wir, gerade wenn wir selber TrainerInnen sind, also im sportlichen Bereich, dann glauben wir ja häufig, wir können das bei den Athleten so mitmachen. Warum sage ich wir? Weil ich früher auch mal eine Trainerausbildung hatte. Das ist sehr schwierig, weil ich als Trainer, wenn ich ein Trainer bin, dann will mich ein Athlet beeindrucken. Und das funktioniert also nicht, gleichzeitig die mentalen Themen mitzubegleiten. Und ich erhoffe mir, dass ein Trainer oder eine Trainerin, die das Buch liest, auch versteht, wann es gegebenenfalls eine Unterstützung von außen braucht, wenn es Muster gibt, die ich als Trainer nicht durchbrechen kann, weil ich auf der anderen Seite stehe. Und dasselbe für Athleten und Athletinnen, die dann merken, dass sie ein Muster haben, das ihnen schon lange nicht mehr gut tut. Und dann wäre dieses Buch hoffentlich ein erster niedrigschwelliger Schritt, um mal mit sich selbst zu arbeiten. Und wenn man merkt, ja, aber so richtig komme ich damit nicht weiter, dann wäre der nächste Schritt zu sagen, dann gehe ich jetzt zum Profi, weil ich gönne mir ab und zu eine Supervision im Schwimmen und es macht einfach einen Unterschied, ob da einer außen steht und guckt und mich darin unterstützt, dass ich die neue Technik beibehalte, also ins neue Muster gehe, oder ob ich eben immer wieder alleine denke, na ja, ich glaube, ich bin jetzt im neuen Muster und dann gucke ich das Video an. Und das ist halt eigentlich gar nicht so, ne?
Ja. Wie hat sich denn dein Verständnis von Leistung im Laufe der Jahre verändert?
Ja, dadurch, dass ich das Glück habe, dass ich viel mit Leistungsmenschen arbeiten darf, aber auch mit anderen, also auch mit Müttern, die einfach wieder zurück, die in der Selbstständigkeit sind und zurück wieder wollen in ein selbstbestimmteres Leben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Paare denke, auf dem C-Level-Niveau ein ehemaliger Leistungssportler, der jetzt CEO ist, der mit seiner Frau zusammen ist und die ein Kind haben und die zu mir kommen und sagen, erst kommt er zum C-Level-Coaching und dann kommen sie zum Partnerschaftscoaching. Und das ist mir eigentlich sogar eine ganz liebe Kombination, weil die Rolle als Leistungsträger, wie du beispielsweise ein Unternehmen führst, die bringst du mit in die Ehe rein. Das merkt die Frau, die sagt, mein Selbstbewusstsein, ich fühle mich weniger sicher, wenn ich mit ihm zusammen bin, dann fühle ich mich plötzlich unsicherer als ohne ihn, weil er schon ein Auftreten generiert hat, was er auch braucht in sein, oder sie, ne, es kann ja auch eine CEO sein, in ihrem Umfeld. Und in der Unternehmensumfeld brauche ich ja auch eine gewisse Entscheidungsmacht. Das heißt, ich fange an, das auszustrahlen. Ich werde auch kommunikativ sehr stark und überrolle damit oft mein privates Umfeld. Und das ist systemisch für mich sehr spannend, Menschen wieder darin zu unterstützen in verschiedenen Rollen, auch zuzulassen, andere Seiten von sich zu zeigen. Und wenn wir es jetzt auf den Sport übertragen, ist es letztendlich dasselbe, dass ich oftmals da mich als Sportler zu stark mit der Rolle als Sportler identifiziere. Dabei habe ich noch andere Rollen in meinem Leben. Ich kann Schwester oder Bruder sein, ich kann Mutter, Vater sein, ich kann Berufstätiger sein. Es gibt so viele andere Rollen. Und wenn ich nur noch diese eine Rolle bediene, dann wird das ganz schön schwierig, wenn die wegfällt, weil ich erkranke zum Beispiel oder weil ich merke, ich bekomme in der Ehe nicht dieselbe Anerkennung, wie ich sie von meinen Mitarbeitenden bekomme. Und da fängt es an, für mich interessant zu werden, da reinzugehen und zu sagen, okay, lass uns das anschauen. Wie können wir wieder schauen, dass du deine Rollen so entwickelst, dass sich das für dich mehr in Balance anfühlt?
Liebe Daniela, hast du abschließend vielleicht noch eine Botschaft für die Zuhörerinnen und Zuhörer, besonders für die, die vielleicht auch an einer mentalen Grenze stehen oder zu hohe Ansprüche an sich haben?
Ja, die mentale Grenze entsteht deswegen, weil ich eine gewisse Erwartung habe, was dahinter liegt. Und ich dann die Alternativausgänge oder Wege noch nicht sehen kann. Und jeder, der in der mentalen Grenze sich gefühlt befindet, redet dann natürlich erst einmal mit dem Umfeld. Aber das Umfeld sieht entweder genau dieselben Wege wie ich oder ich kann die Wege des Umfelds nicht akzeptieren. Und deswegen ist es dann oft sinnvoll, einen Schritt zurückzutreten und mit jemandem zu sprechen, der nicht Teil meines eigenen Systems ist. Wenn ich das noch nicht kann, dann wäre der erste Schritt, möglichst häufig mein Nervensystem zu beruhigen, sprich in Entspannungsübungen zu gehen, sei es Yoga oder sei es Atemübungen, dass ich erstmal für mich selber rausfinde, wie blicke ich auf die Welt, wenn ich entspannt bin. So, dann können sich auch neue, dann kriege ich wieder einen Blick oder einfach in die Weite gucken, in den Wald gehen und die Weite gucken. Immer wenn der Blick sich weitet, kann ich andere Wege sehen. Beschleunigen kann es natürlich im besten Fall im Coaching. Der zweite Punkt war, du hast mich gefragt, Grenze und was war es noch, was du gesagt hast? Die zweite Frage war?
Dass man zu hohe Ansprüche hat
an sich selbst. Zu hohe Ansprüche an sich hat. Genau, die zu hohen Ansprüche, die sind in der Regel, Ansprüche und Erwartungen sind damit in Verbindung, dass ich etwas anderes bin oder sein werde oder eine andere Funktion habe in der Welt, wenn ich das erreicht habe. Und spannend wird es ja, was kopple ich daran? Also was glaube ich, ist dann anders? Und das heißt nicht, dass das schlecht ist. Also beispielsweise kann das auch ganz wichtig sein, weil ich dann davon leben kann. Ne? Also dann ist es ja existenziell begründet. Die Frage ist dann nur, der Weg, den ich gewählt habe, ist es der einzig mögliche? Und dann sind wir wieder bei der Antwort von 1, ich komme an eine Grenze. Und dann kann man sagen, okay, weite deinen Blick wieder, um zu sehen, ob du wirklich diesen Weg so bestreiten musst, wie du es geplant hast, oder ob es alternative Möglichkeiten gibt, ans selbe Ziel zu kommen, oder, Obacht, ob dieses Ziel wirklich das aktuell richtige Ziel für dich ist. Auch das muss ein Coach hinterfragen können. Ich darf nicht blind der Zielvorgabe meiner Klientin oder meines Klienten folgen.
Vielen, vielen Dank, Daniela. Das waren super schöne abschließende Worte von deiner Seite. Ja, das war's für heute von Ilkas Welt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.